mit diesem Bachchoral Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, hat uns das Ehepaar Günther und Frau Kübler begrüßt. Drum allein im Namen Dein wir zu dem Vater schreien, so heißt es in diesem Vers, im Namen unseres Herrn Jesus, den Gott uns zur Erlösung gemacht hat, wollen wir diesen Gottesdienst feiern. Gratuliere Ihnen, dass Sie das Vorrecht haben, hier eingeladen zu sein. Ich kann es ermessen, ich bin auch heute eingeladen und fühle mich bei Ihnen zu Hause. Und wir freuen uns, dass wir nicht bloß uns begegnen können, schon das ist schön, sondern dass Jesus uns selbst mit seinem Wort begegnen will. Ich darf Sie einladen, dass wir singen vom Lied 49. Der Heiland ist geboren, die ersten 4 Strophen. Es kommt manchen so vor, als ob wir nicht mehr vom Heiland Jesus sprechen dürften. Das heißt Sprache Kanaans. In einem Volk, das 12 Jahre lang einem Verführer Heil zugerufen hat, sollten wir es uns zur Pflicht machen, Wiedergutmachung zu machen. Dem Einzigen, dem Heil gebührt, ihn mit dem Namen zu nennen, der ihm gebührt. Der Heiland Jesus Christus, der uns geboren ist. Wir wollen die 4 Strophen singen.
Thank you.
wollen mit Jesus reden und beten, darf sie bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir können es gar nicht fassen, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, um in unserer Welt, auch in unserem Leben, Erlösung zu wirken, Heil. Jetzt gib, dass wir dich nicht bloß äußerlich an uns heranlassen, sondern dass wir dich wirken lassen. Wir sind darauf angewiesen, dass du auch diesen Gottesdienst dazu benutzt, uns zu dienen. Und jetzt höre, was jedes von uns in der Stille an Dank und an Bitte dir zu sagen hat. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme hört. Amen. Darf Sie bitten, sich zu setzen? Nun hören wir das Adagio aus einer Trio-Sonate von Krebs. Bevor wir einen weiteren Satz hören dürfen, steht nach der Ordnung Ihrer Gemeinde drin Schriftlesung oder Lebenszeugnis. Und was ich zu sagen habe, ist weder Schriftlesung noch Lebenszeugnis. Aber eine Erfahrung. Seit einigen Jahren bin ich auf der Spur nach Urworten, nach Stichworten in der Menschheit. So etwa Brot. Überall in allen Kulturen, allen Nationen ein Urwort. Mutter. Auch das Reich, dem Napoleon ging es um Reich, den Staufern ging es ums Reich. Ein solches Urwort, das bei modernen Schriftstellern auftaucht, ist Erlösung. Der Nobelpreisträger Isaac Singer schreibt etwa bewegend: Wann gibt es Erlösung für mich in meiner Selbstliebe? Weder Enttäuschung noch Schläge können mich hindern, mich selbst zu lieben. Wird erst mit meinem Tod die Selbstliebe aufhören. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe auch manchmal ein bisschen mich arg lieb. Gell? Wann werde ich erlöst von der Selbstliebe? Ein anderer amerikanischer Schriftsteller schreibt: Warum sprechen eigentlich die Christen nur in schummrigen Kirchen, da hat er sich nicht die Ludwig-Hofacher Kirche gemeint, nur in schummrigen Kirchen davon, dass es Erlösung im Herrn Jesus gibt? Das müsste hinausgeschrien werden. Moderner Schriftsteller, der noch gar kein Christ ist, sehnen nach Erlösung. Nun wissen wir, dass in Israel Erlösung eine unheimliche Erwartung war. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Psalm 130. Beim Herrn ist viel Erlösung und er wird Israel erlösen, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Dann werden wir sein wie Träumende. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen mit Jauchzen. Eine ganz große, gespannte Erwartung in Israel bis heute. Unser Professor Otto Michel hat einmal in die Vorlesung eine Postkarte gebracht von einer Familie in Israel. Uns ist ein Kind geboren. Wir haben ihn Goel geheißen, Erlöser. Vielleicht ist er's, Fragezeichen. In Israel wartet man bis heute auf den Erlöser. Und deshalb müssen wir Israel sagen, was nicht unser Verdienst ist, er ist gekommen, ist da. In Israel die große Erwartung auf den Erlöser, quer durch unsere Weltgeschichte bei den modernen Schriftstellern, ist auch bewegend in der Missionsgeschichte, als die ersten Herrnhuter Missionare nach Grönland hinausgingen. Hinter sich das Gelächter der gelehrten Welt Europas. Wie kann man den Christenglauben den Inuits bringen? Damals hat man noch Eskimos gesagt. Die sind doch den Robben näher als den Menschen. Die Robben hat man totgeschlagen. War auch schwierig, sie waren Nomaden, war schwierig, ihre Sprache zu erforschen, als der Matthias Stach eines Tages da saß und versuchte, das Matthäusevangelium zu übertragen in die Sprache der Inuits, blieb einer stehen. Wir wissen seinen Namen, Kajanak. Die Geschichte ist so bewegend, dass sogar Theodor Fontane sie übernommen hat, Wort um Wort von Dr. Christian Gottlob Barth, übernommen in seinen Roman Vor dem Sturm. Also dieser Kajanak ist stehen geblieben. Was machst du da? Ich schreibe von Jesus. Ja, was ist da von dem Jesus? Ja, er ist in unsere Welt gekommen und dann hat er für uns gelitten. Ja, warum hat er das gemacht? Und da hat Matthias Stach typisch herrnhutisch gesagt, um uns zu erlösen. Wenn wir da gewesen wären, hätten wir gedacht, kann doch der Eskimo überhaupt nicht verstehen, Erlösung. Die Eskimos haben kaum eine religiöse Vorstellung von einem höchsten Wesen. Und da ist er wie elektrisiert stehen geblieben, der Kajanak, und hat gesagt, sag mir das nochmal, dass es Erlösung gibt. Ich will mehr von dieser Erlösung hören. Also bei Menschen, die wir als die Wilden, die Ungebildeten bezeichnet haben, sehnen nach Erlösung. Und deshalb ist so wichtig, dieses Kernwort, Gott hat uns Jesus Christus gemacht zur Erlösung. 1. Korinther 1, 30. Aber jetzt dürfen wir den nächsten Satz hören. Die Völker haben dein geharrt, bis dass die Zeit erfüllet war, da sandte Gott von seinem Thron das Heil der Welt, dich seinen Sohn. Wir singen vom Lied 42. Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Die ersten 4 oder 5 Strophen, was ist angesagt? Wir singen, solange die Orgel spielt. 42. Thank you. Liebe Gemeinde, an Anschaulichkeit ist ja der Bericht von Lukas über die Geburt Jesu nicht zu überbieten, auch an dichterischer Kraft, wie Martin Luther das geschenkt wurde, bis hinein in die Vokale. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Wunderbar. Das tiefe A, da machte sich auf auch Josef aus Nazareth, das jüdische Land, darum, dass er aus dem Haus, lesen Sie mal selber. Kein Wunder ist uns die Geschichte so lieb. An Präzision ist die Geburtsgeschichte, die Jesus selber gesagt hat, nicht zu überbieten vor Pilatus. Dazu bin ich geboren. Dazu bin ich in die Welt gekommen, damit Wahrheit laut wird, dass Wahrheit bezeugt wird. Und an geistlicher Tiefe, dass wir nicht bloß am weihnachtlichen Lametta hängen bleiben. Klingglöckchen, Klingelingeling oder... Mir tun die Menschen so leid, die merken, Weihnachten ist doch was ganz anderes, Christfest, als was wir machen. Damit wir nicht an Oberflächlichkeiten hängen bleiben, sagt uns der Paulus auf seine Weise, was Jesu Geburt bedeutet hat. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Also als die Zeit erfüllt war, das war noch was anderes, als wenn am 31. Dezember die letzten Schläge der Turmuhren zeigen, jetzt ist Jahrtausend vorbei, oder auch erst im Jahr, man weiß nicht so genau. Aber ein neuer Kalenderzettel kommt dran, nicht? Mit großem Lärm, mehr auch nicht. Erfüllte Zeit, Höhepunkt der Gottesgeschichte und Weltgeschichte war, als Gott gesagt hat, jetzt braucht die Welt einen Erlöser. Jetzt soll der Angekündigte kommen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Wie jedes von uns und doch total anders als jeder von uns. Wir erlösungsbedürftig, er der Erlöser. Aber damit wir wissen, wir sind die Adressaten, ist geboren wie wir, ist er von einer Frau geboren, Mutter gehabt und unter das Gesetz getan. Er hat all das durchgemacht, was wir kennen, die ganzen Gesetzmäßigkeiten, hast du was, so bist du was, der Tod ist nicht umsonst, jeder, der lebt, muss sterben, Tod sicher. Jeder ist so viel wert, als er sich gefallen lässt. Wer alt ist, hat eigentlich das Leben gelebt, ist vorbei, braucht man nicht mehr. All die Gesetzmäßigkeiten. Dazu all die anderen, von der Steuerschätzung des Augustus bis hin zu unserer Straßenverkehrsordnung, unter das Gesetz getan, aber noch mehr. Unter das Gesetz Gottes, du sollst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen deinen Kräften, hat er fertiggebracht, was uns so schwer gelingt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Noch unterm Kreuz haben ihm seine Feinde, seine Kritiker bescheinigt, den anderen hat er geholfen. Ich möchte gar nicht wissen, was meine Kritiker mir einmal bescheinigen. Da kommt einiges zusammen. Jedenfalls nicht das als Quintessenz meines Lebens, dass ich anderen geholfen habe. Bei Jesus war es so, das ist eben das Entscheidende in seinem Leben. Er hat sich unter das ganze Gesetz Gottes gebeugt, gegeben. Jetzt wozu? Jesus hat vor Pilatus gesagt, ich bin dazu in die Welt gekommen, dass Wahrheit laut wird. Oder er hat einmal gesagt, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit es bei Menschen nicht dunkel bleiben muss. Ich bin in die Welt gekommen, damit die Menschen leben und volle Genüge haben sollen. Da kann man es noch schöner sagen. Paulus sagt, jetzt möchte ich es nochmal mit meinen Worten versuchen und trotzdem weiß ich, dass es nicht gelingt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Sinn gekommen ist. Mensch, wie kann ich es denn ausdrücken? Aber jetzt sage ich es nochmal, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er erlöste die, die unter dem Gesetz sind, damit sie die Kindschaft empfingen. Erlösung. Jesus konnte erlösen von all dem, was Menschen bedrängt. Den Zachäus von seiner Geldgier, von seiner Raffgier hat Jesus erlöst. Die Tochter des Jairus vom Sterben müssen, er hat sie aus dem Tod geholt und hat noch dazu gesagt, wer an mich glaubt, wer mit mir verbunden ist, der kann gar nicht mehr richtig sterben. Der ist mit mir dem Leben verbunden. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Erlösung von unserem Todesschicksal, uns, die wir im ganzen Leben aus Furcht vor dem Tod Sklaven sein müssen. Wir denken an alles gern, nicht? Im Leben. Vorstellung, was kommt von Urlaub bis hin zu großen Festivitäten. Denken Sie manchmal auch daran, wie Ihre Beerdigung aussehen könnte? Das verbiete ich mir. Aus Furcht vor dem Tod sind wir Sklaven. Da kann uns Jesus davon erlösen, von dieser Furcht des Todes. Aber der Paulus gräbt noch mal tiefer. Er erlöste die, die in der Gefangenschaft sind, der Sklaverei der Gesetze, des Gesetzes, damit wir die Kindschaft empfingen. Herr Paulus, Entschuldigung, geh doch mal zum Herrn Landesrabbiner, der wird dir erklären, dass Israel die Kindschaft hat. Es braucht nicht Jesus. Paulus, das habe ich mir schon in Kinderschuhen abgelaufen. Das ist doch nichts Neues, was ihr im jüdisch-christlichen Dialog da miteinander diskutiert. Schreibe ich schon im Römerbrief. Israel gehört die Kindschaft. Aber was ist daraus passiert? Wir sind doch Kinder des Zorns geworden. Nicht bloß ihr Heiden, sondern wir Juden auch. Gott sagt über seinem Volk, ich strecke meine Hände aus den ganzen Tag nach einem Volk, das von mir nichts wissen will. Wir müssen doch die Kindschaft erst wieder ganz neu empfangen. Die ist als Verheißung über Israel, aber wir müssen es mit euch, die ihr nicht zu Israel gehört, empfangen, in die Hand nehmen, in den Griff bekommen. Ja, Paulus, wie meinst du das? Mich hat es bewegt bis zu einer Weihnachtsfeier. Ich werde manchmal in der vorweihnachtlichen Zeit eingeladen, wenn die Herren Direktoren in ihren Betrieben sich selber verbieten, eine weihnachtliche Ansprache zu halten, dann holt man auch noch Pfarrer. Schön. Durfte eins schon bei Helmut Thielicke Entwürfe machen, was man bei einer Betriebsweihnachtsfeier als Christ dann sagt. Aber diesmal war es mir von der Geschichte, in der ich erzähle, war es ein bisschen schwummrig. Soll ich da nicht doch bloß von Friede reden? Friede auf Erden? Da dachte ich, nein, dazu ist Jesus gar nicht gekommen, sondern als der große Erlöser und habe von Jesus gesprochen. Danach kam vom Direktor des Instituts, in dem ich war, Brief. Ich möchte doch ein vollkommener Mensch sein. Gibt es Erlösung für mich, dass ich heilig werde, dass ich nichts mehr falsch mache, dass kein Zorn mehr kommt, dass ich vollkommen bin für Gott? Ich kann doch eigentlich bloß in die Ewigkeit kommen, wenn ich ein vollkommener Mensch bin. So denkt man in allen Religionen, so denken ehrliche Menschen. Und der tiefe Stachel in einem Christenleben ist, ich möchte doch Jesus gehören, ich möchte mit dem lebendigen Gott rechnen. Und jetzt ist wieder die Ungeduld gekommen. Jetzt ist wieder der Familienfriede weg. Jetzt hänge ich schon wieder an diesem 100-Markschein, den ich für die Versicherung überweisen muss. Und ich habe gedacht, ich komme mit einem schönen Guthaben ins neue Jahr, jetzt kommen all die Versicherungen. Merke ich erst, wie ich in meinem Geld hänge. Lieber Gott, ich möchte doch dir gehören, nicht an den Kleinigkeiten des Lebens. Da sagt der Paulus, das ist die Urknechtschaft, die kenne ich. Der Paulus schreibt als Christ, wollen habe ich wohl das Gute, aber vollbringen finde ich nicht. Die Theologen diskutieren immer drüber, ob das der Paulus vor Damaskus ist. Nein, als Christ erfährt er immer wieder, dass Dinge passieren, die er gar nicht will. Als einer, der zu Jesus gehören will, Das Gute, das ich will, tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wer wird mich erlösen? Kommt wieder Stichwort. Von diesem Leben, von diesem Leib. Gott sei Dank, Jesus. Das hat schon Israel umgetrieben. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen in der Adventszeit gepredigt wurde über den großen Text Jesaja 63. Du bist doch unser Erlöser, lieber Gott. Warum lässt du uns abirren von deinen Geboten? Wir wollen doch deine Gebote halten. Wir wollen heilig sein. Unser Leben soll geordnet sein. Und dann leben wir Panne um Panne. Und dann geht es wieder daneben. Und wir können doch vor Gott da nicht bestehen. Der Jesaja hat recht gehabt. Wem mir ich vergehe mit meinen unreinen Lippen, was ich geschwätzt habe. Und ich wohne in einem Volk unreiner Lippen. Dann hilfst du nicht, wenn wir zu deinen Kindern berufen sind, wenn wir nicht mehr vor dich können. Bei Hiob heißt es, dass der Bildad von Schuach sagt, Gott lässt die Hand des Gottlosen los. Er lässt ihn fallen. Lieber Gott, lässt du uns auch fallen? Ist eigentlich noch nie die Angst bei Ihnen gekommen, trotz Ihres schönen Gottesdienstes, dass er die Christenheit in Württemberg fallen gelassen hat, die Kirche in Deutschland fallen gelassen hat? Ist noch nie die Angst gekommen? Ist ja viel Gutes in meinem Leben, aber vielleicht hat Gott sich längst zurückgezogen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, dass er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, dass sie die Kindschaft empfingen. Von Jesus hören Sie bloß, dass er die Hand ausgestreckt hat, der Erlöser, er ist gekommen zu erlösen. Zu dem Petrus, der sagt, Herr, wir passen nicht zusammen. Ich bin ein sündiger Mensch, komm. Komm zu mir, ich bin der Erlöser. Die Hand ausgestreckt noch im letzten Lebensaugenblick zu dem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt ist. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind, aber der hat nichts Böses getan. Komm. Mit mir in die Welt Gottes. Noch die gekreuzigte Hand ausgestreckt, komm. Die große Sünderin in Samarien, in der Stadt Sichar, nach über der die Menschen gesprochen haben, erlöst, dass plötzlich sie etwas den Menschen zu sagen hat. Da ist der Prophet, da ist der Messias. Nicht bloß Pannen im Leben, sondern plötzlich eine Botschaft auf die Lippen gelegt. Der Jesus kann erlösen, weil er die Hand ausstreckt, nicht nach Vollkommen, nicht nach Reinen, nicht nach Leuten, die los sind vom Zorn, nicht nach Leuten, die los sind vom Begier nach dem Geld, vom Kleinglauben. Komm, komm. Wie viel Freude hat er dem Zöllner im Tempel erzählt? Er sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Da sagt Jesus, genau das ist. Und jetzt möchte ich wissen, nach wem Jesus bei Ihnen nicht die Hand ausstreckt. Ich weiß nicht, was die Ihres Lebens sind. Die Schwachstellen, die sind bei uns auch unterschiedlich. Dass wir von der Traurigkeit nicht loskommen. Dass wir Angst haben, wie wir unser Alter meistern werden. Ich als alter Mensch, wie ich einmal die letzte Wegstrecke meistern werde. Ob da mein Glaube durchhält. Jesus sagt, komm, ich bin doch dabei. Der Erlöser streckt die Hand aus zu Erlösungsbedürfnissen. Der Sohn Gottes, der Erlöser, streckt die Hand aus nach uns. Kommt, ihr sollt doch mein Bruder, meine Schwester sein. Mit euch will ich vor Gott treten. Mehr noch, für euch. Römer 8 sagt der Paulus, er ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Für Leute, an denen viel Verdammenswürdiges ist, viele Fehler. Wo die anderen sagen, das will ein Christ sein. Oh, was ich aus dessen Leben weiß, ja. Christus ist hier, er ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Verstehen Sie, warum der Paulus Erlösung gefasst hat, nicht bloß Erlösung von Angst, Erlösung von Halbheiten im Leben, sondern dass wir Kinder Gottes werden können. Und jetzt schauen Sie nicht drauf nach dem geheimen Thermometer Ihres Lebens, ob Sie an Güte wachsen, an Glaube, an Zuversicht, sondern welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Dazu kommen wir zu den Gottesdiensten zusammen. Dazu brauchen wir unsere stille Zeit zu Hause. Immer wieder, Jesus, du bist doch da. Das ganze Evangelium ist voll davon, wie Jesus seine Hand ausstreckt. Und jetzt wird er sagen, Jesus mit dir. Jeden Morgen, in den Tag hinein. Und dann sind wir nicht bloß beim Erlöser, sondern mit ihm, dem Würdigen, vor dem Vater und das ganze Wohlgefallen Gottes, von dem wir im Evangelium hören, dass mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, gilt dann auch uns. So, die bringst du mit, den. Ja, da freue ich mich aber, dass du die mitbringst, dass die zu dir gehören. Auf dass wir die Kindschaft empfangen. Es gab den Liederdichter August Dietrich Risch. Also hier in der Hofhager Gemeinde werden ja Liederdichter erforscht. Winrich, hast du Risch auch schon mal erforscht? Also, der hat das Lied gedichtet, Gott ist die Liebe, wie es weitergeht, lässt mich erlösen. Er war im letzten Jahrhundert, er ist 1910 gestorben, kommt also noch in unser zu Ende gehendes Jahrhundert hinein, so arg. Ich habe immer gedacht, 17. Jahrhundert sei das. Nein, nein, das ist Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. War ein sehr vitaler, geistreicher junger Mann, überzeugt von sich, und wenn Gott Menschen lieb hat, mich hat er sicher lieb. Und dann kam er zu dem Professor Toluk nach Halle. Der hat bloß zu ihm den Satz gesagt, keiner hat je Gott erkannt, bevor er nicht in die Abgründe seines eigenen Herzens geschaut hat. Der Satz hat diesen Risch nicht losgelassen. Bei mir Abgründe meines Lebens. Und dann hat sie ihm Gott aufgedeckt. Und dann ist ihm das groß geworden, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Der Erlöser, der schämt sich nicht an den Abgründen meines Herzens, an meinem Zweifel, an den Pannen meines Lebens, sondern es ist wie ein guter Arzt, der freut sich, dass er als Arzt kommen kann, der Erlöser. Die ganze Liebe Gottes zeigt sich darin, er sandte Jesum, den treuen Heiland, er sandte Jesum und macht mich los. Drum sage ich es noch einmal, Gott ist die Liebe, der mich erlösen lässt. Und Paulus sagt, wozu, damit wir Kinder Gottes würden. Bei meinen kleinen historischen Forschungen bin ich gerade an einer Reihe für den Evangeliumsrundfunk. Ich muss ja ein bisschen nachziehen mit Tonbändern, wenn mein Bruder schon so viel produziert, muss ich auch ein paar produzieren. Sonst kommen wir als älterer Bruder so sehr daneben. Also wir machen gerade eine Reihe. Blaues Blut von Gott geadelt. Es gibt ja unheimlich viele, den Erfinder der Evangelisation in Deutschland, das CVM, der Friedrich von Schlimmbach und die Herzogin Henriette von Württemberg. Ich bin draufgekommen, wie viele Menschen erst im Lauf ihres Lebens einen Adel bekommen haben. Besonders in Österreich, da wurde mit Adelstitel um sich geworfen. Wenn einer geschickter Apotheker war, ist man von geworden. In Württemberg war man sparsamer, wie auch mit allem. Aber weh! Die Leute sind wie 10 Zentimeter gewachsen, wenn sie selbst vom österreichischen Kaiser geadelt wurden. Das waren sie von, sie konnten sich von schreiben. Aber noch ein viel größerer Adel ist es, mir klar geworden, selbst bei diesen blaublütigen Leuten, wenn Gott in ein Leben eingreift und sagt, du gehörst mir. Und meist ist so gewesen bei all diesen Menschen, dass im größten Zerbrechen, bei dem Fritz von Schlimbach, dem Erfinder der Evangelisation in Deutschland, verkrachter württembergischer Offizier, in Amerika eine Generalsfrau Albright gesagt hat, haben Sie auch eine Mutter? Erzählen Sie mir von Ihrer Mutter. Ich habe gesagt, glauben Sie an Jesus, ich will Ihnen von Jesus erzählen. Und da ist dem Fritz von Schlimbach, diesem hart gedienten Offizier, seiner Verwundung von Richmond, Tränen aus den Augen geströmt, weil er musste, meine Mutter betet für mich täglich. Die steht im Glauben, eigentlich sollte ich so sein. Das war für ihn den Weg zum Glauben zurück. Der Erlöser streckt auch seine Hand aus nach mir. Und da konnte er werbend in Deutschland davon reden, von diesem Erlöser, der uns mitnimmt zum Vater. Adel, den wir vor Gott haben, mit Jesus zum Vater als die Zeit erfüllt war, als Gott sagte, jetzt, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren, damit wir wissen, wir sind gemeint, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz stöhnen und seufzen, erlöste, damit wir Kinder Gottes werden. Amen. Jetzt wollen wir den Vers singen und uns zu Licht des Kindern macht, eigentlich zu Gottes Kindern, müsste man sagen, vom Lied 23. Singen wir die Strophen, gelobet seist du, Jesu Christi, Strophe 4 und dann die beiden letzten Strophen. Wollen wir beten, ich darf Sie bitten, dass Sie erheben. Heiliger, ewiger Gott, dass du alles dran gesetzt hast, dass wir deine Kinder werden sollen. Dass du so viel aufgeboten hast, dass wir zurückfinden zu dir. Und dass wir jetzt nicht ängstlich darauf sehen müssen, ob alles in unserem Leben in Ordnung ist. Du wirst alles in Ordnung bringen bis in die Ewigkeit. Aber dass wir jetzt bloß darauf sehen dürfen, dass Jesus der Erlöser ist, dem keiner von uns zu wenig ist, kein einziges von uns. Ja, dass du selbst Mitleiden hast mit unseren Schwachheiten und uns helfen willst, dass wir nicht in die Gottferne geraten, sondern gerade deshalb wieder hinfinden zu dir, dem ewigen Gott, dem Erlöser und Erbarmer. Lass das mit uns hineingehen in die kommenden Tage. Herr, dass wir in der Christenheit nicht bloß von allen Möglichen sprechen, von all den Klischees, von dem Kind in der Krippe, du bist der Herr, du bist der starke Held, der es fertig bringt, uns an die Hand zu nehmen und an der Hand zu halten. Sodass wir das aus unserem Leben bezeugen können, wie du uns geadelt hast. Dass wir, die wir es gar nicht ein Recht drauf haben, keine Chance dafür haben, angenommen sind durch dich, dass du uns vor den Vater bringst, vor dem Vater in Erinnerung bringst, dass all unser Beten erst ein Nachklappen ist hinter dem, dass du unsere Namen nennst vor dem Vater. Schenk es deiner Christenheit, dass sie noch einmal ganz lebendig, taufrisch, einladend von dir redet. Und gespannt darauf wartet, was du in den kurzen Tagen unseres Lebens erst noch tun wirst. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns noch einmal setzen und vom Lied 34 singen: Freut euch, ihr Christen alle. Die Strophe 3 und 4. Jesu, wie soll ich dir danken? Und Jesus, nimm dich deiner Glieder, ferner auch in Gnaden an. Und dann singen wir das Halleluja, mit dem eigentlich das Lied beginnt oder dann auch endet. 34. Während des Krieges waren wir auf der Schwäbischen Alb evakuiert. Fremdlinge am Ort, wenn wir abends so ans Milchhäusle kamen, dann war die Frage: Wem gehörst du? Für Nichtschwaben, wem gehörst du? Da musste man sagen: Ja, Adolf Scheffu und seiner Frau Maria und so, gell? Hat die Eltern gesagt. Bei unserem Leben ist ja oft die Frage: Wem gehöre ich? Wenn ich vor dem Spiegel stehe, denke ich, ich komme immer mehr auf meinen Großvater raus. Und da habe ich oft über den gelacht. Sind so die Gene in meinem Leben drin? Gehöre ich denen? Gehöre ich den altwerdenden Zellen? Gehöre ich dem, was in meinem Leben versäumt ist? Nein, sie gehören mit all ihrem Erbarmungs- und Erlösungsbedürftigen dem Erlöser, der sagt: Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Nehmen Sie es mit. Erbarmer nimmt mich vor Gott, ich gehöre dem ewigen Gott. Das Opfer ist erbeten in diesen Weihnachtstagen. Wir danken herzlich für alle großen Opfer, für die Missionare, die hier aus Ludwig-Hofager Gemeinde tätig sind in aller Welt, von Manila bis an die Elfenbeinküste, von Belgien über Kenia und Pakistan bis Japan. Wenn wir heute unser Opfer einlegen, was wir einlegen, ist für diese Missionare aus der Gemeinde hier, die Ludwig-Hofager Gemeinde, bestimmt. Ich war vor 14 Tagen bei einem Adventsgottesdienst in Blaufelden. Und da ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt: Kennen Sie mich noch? Ich musste ein bisschen sortieren in meinem Kopf, bin ich draufgekommen und sage: Helfen Sie mir. Ja, Boat People Lager bei Manila. 1989, als wir dort waren, eine Helferin, die für christlichen Fachkräften dort in diesem Hunger- und Notlager war und jetzt verheiratet ist, oben im hohenlohischen Gebiet, eine Säule des Reiches Gottes ist, durch diesen Missionsdienst gestellt und ausgerichtet. Zinzendorf hat einmal gesagt, ich zittere, wenn ich daran denke, dass Gott einmal das Evangelium ganz von Europa nehmen könnte und dass dann die Stunde Amerikas, Asiens und Afrikas kommen könnte, dass sie uns das Evangelium neu bringen. Bei dieser jungen Frau ist deutlich geworden, sie ist gestählt worden im Glauben, in diesem Dienst und ist ein Segen jetzt im schwäbischen Galiläa, sagen wir in Württemberg, weil dort oben nicht viel Erweckung war. Segensträgerin Gottes. Herzlichen Dank für Ihr Opfer im Voraus. Lassen Sie uns erheben zum Segen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Amen.